und damit ganz herzlich willkommen an euch, unsere lieben Zuhörer, aus der Sommerpause, beziehungsweise eine Folge werdet ihr wahrscheinlich schon gehört haben. Wir haben heute, wie immer, natürlich ein sehr spannendes Thema und ich habe heute auch sehr besondere Gäste. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Erstmal Tobi, moin.
Moin.
Tobi ist nicht aus der Jugend, wie vielleicht ein paar von euch wissen, aber ich habe heute die Ehre, mit Tobi diese Folge zu moderieren. Und wir wollen heute ja über Musik reden, Anbetung durch Musik, Lobpreis und Gottesdienst. Und da ist Tobi auf jeden Fall der Richtige. Und ein ganz besonderer Gast, Johannes. Schön, dass du da bist. Vielen Dank.
Schön, hier zu sein.
Wir freuen uns sehr. Du kannst gerne, wenn du willst, zum Anfang vielleicht ein paar Takte zu dir sagen. Wer bist du? Von wo kommst du?
Ja, sehr gern. Ja, ich bin Johannes Schröder aus Köln. In der Gemeinde Köln-Ostheim habe ich seit 2 Jahren die Verantwortung für die Musik und das ist eine wachsende Gemeinde mit einem wachsenden Musikprogramm und da haben wir viel Aufbauarbeit gerade und viel Freude, neue Sachen zu starten an allen Enden und Enden. Und das ist ein Teil meines Dienstes, der andere Teil ist am Bibelseminar in Bonn, wo ich Dozent bin und leite dort das Institut für Theologie und Musik. Bin verheiratet, habe 3 Kinder. Genau, und die warten jetzt auf mich. Die sehe ich dann morgen zum Frühstück, das ist schön.
Fährst du heute noch zurück?
Ja, ja.
Okay.
Genau.
Okay, cool. Das ist richtig, dass du jetzt mittlerweile auch Ältester in Köln bist, oder? Ihr seid also ein Pastor, ihr habt Zuwachs bekommen, oder?
Ja, genau, wir haben jetzt, ich bin jetzt gerade letzten Mittwoch, also backfrisch, offiziell der Gemeinde als bestätigter Kandidat vorgestellt worden und am 29.09. werden wir die Ordinierung haben.
Hm. Ah, okay, die kommen noch.
Das ist jetzt noch bald, ja, genau. Das heißt, ich war vor 2 Jahren, bin ich nach Köln gezogen, davor war ich in Niedernberg bei Aschaffenburg in Nordbayern, Dunkeldeutschland, wenn ihr wisst, was das ist. Und da hatte ich schon das Amt eines Pastors, aber ich bin nicht als Pastor nach Köln gegangen, sondern erstmal als Musikleiter, dass eine Kennenlernphase passieren kann und die Gemeinde selbst bestätigen kann, ob sie mich dort als Pastor einsetzen oder das sehen oder nicht. Und das ist jetzt passiert. Wir sind sehr dankbar und freuen uns auf die neue Aufgabe.
Schön. Würdest du sagen, ihr seid so mittlerweile in der Gemeinde angekommen? Ihr fühlt euch zu Hause?
Ja, also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Wir haben eine Heimatgemeinde, wo ich groß geworden bin, zum Glauben gekommen bin, getauft worden bin. Das ist mein erster richtiger Gemeindewechsel in meinem Leben.
Ah, krass,
und nichts wird die erste Gemeinde ersetzen und muss er auch nicht.
Ja,
aber so gut, wie man es nur kann, sind wir natürlich in der Gemeinde auch angenommen und angekommen. Und die Gemeinde hat uns sehr, sehr einfach gemacht, ne, in vieler Hinsicht. Und wir sind da sehr vollkommen und warm aufgenommen worden. Es war bisher eine sehr schöne Zeit und wir freuen uns auf die kommenden Jahre.
Richtig schön. Genau, ich habe es ja schon anklingen lassen. Wir wollen uns heute vor allem Gedanken über Musik machen. Anbetung durch Musik, Lobpreis im Gottesdienst und so weiter. Vielleicht hast du eine Idee, wieso wir dich dafür fragen. Das würde mich jetzt als erstes interessieren. Tobi, fang du gerne an. Was bedeutet für euch persönlich für Musik? Was habt ihr jetzt, seit ihr Kinder seid, bis jetzt für Erfahrungen mit Musik gemacht? So in die Richtung. Fang gerne mal an, Tobi.
Also Musik spielt ein sehr großes Thema in meinem Leben, schon eigentlich immer. Ich habe, ich habe Klavier gelernt, einige Jahre gespielt, so klassische Stücke gespielt, irgendwelche Etüden und sowas. Hab dann aber irgendwann aufgehört mit Klavierspielen, hatte keinen Bock mehr. Und habe dann ja auch ein paar Jahre gar nicht mehr Klavier, also keine Taste berührt.
Oh, krass.
Bis ich dann irgendwie jugendlich war und dann dachte ich, boah, irgendwie, eigentlich ist es ja eine richtig coole Sache. Und ich liebe Musik eigentlich auch und ich singe sehr gerne und so. Genau, ich bin sehr geprägt worden, so von der Gather Vocal Band und so. Und wir singen ja auch mit dem Quartett einige Lieder von denen und mittlerweile ja auch einige eigene Lieder, die ja Christian und André und so geschrieben haben. Oder Markus und so auch, ne? Genau, also und ich mache auch schon seitdem ich ja Anfang Jugendlicher war den Gesang mit in der Gemeinde, so habe angefangen bei den Bibelstunden mal das Lied anzusagen so vorne. Genau, und das hat sich halt immer weiterentwickelt, ne? Jetzt bin ich halt mit einem Gesangsteamleiter und ich liebe es einfach, in der Gemeinde zu singen, vorzusingen, mit der Gemeinde zu singen, sie zu animieren, mitzunehmen, in meine Gedanken auch mit reinzunehmen und so, ne? Genau, das sind so. Mhm. Hat der große rote Faden, so mehr oder weniger.
Sehr gut. Wie sieht das bei dir aus, Johannes?
Ja, meine Musikbiografie. Schon vor klein auf haben meine Eltern gesagt, dass ich auf bestimmte Musik besonders reagiert habe. Ich war ein sehr unruhiges Kind, aber wenn zum Beispiel Geigen gespielt haben, dann war ich ruhig. Also gab es wohl sehr viel Geigenmusik zu Hause, weiß nicht. Das war mit 7, habe ich das auch angefangen. Vorher war ich noch in der elementarpädagogischen Ausbildung. Also das gab so einen Lehrgang, wo ich dann mit Klanghölzchen und sowas rumgemacht habe. Ja, aber das startet dann so meine Musik. Und dann hatte ich einen sehr, sehr guten Musiklehrer im Gymnasium für 2 Jahre, der uns in der 5. und 6. Klasse so richtig auch rangenommen hat mit Gehörtraining und alles drum und dran, Harmonielehre mit uns durchgezogen hat und singen gelernt hat. Und das hat eigentlich bei mir so den Grundstock für die ganze theoretische Sache gelegt. Und in der Gemeinde war ich dann irgendwann in der Jugend verantwortlich für die Musik in der Jugend. Wir haben einen Jugendchor manchmal gemacht und sonst auch Lobpreis in der Jugend. Damals nannte man das noch nicht Lobpreis. Es war gemeinsames Singen.
Ihnen gab es so eine Umstellung von gemeinsamer Gesang zu Lobpreis, ne?
Ja, genau. Das kam in meinem Kontext recht spät, aber ja, genau. Mhm. Aber wir haben schon Lieder gesungen, die man jetzt als Lobpreis bezeichnen würde, wenn man Lobpreis als einen Musikstil nennen will. Wir haben Lobpreis gemacht, wir hatten ein besseres Wort dafür, allgemeiner Gesang. Gut, dann irgendwann kam ich dann in den Chor. Nach einem Jahr im Chor fragte mich der Dirigent, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da auch ein Dirigent zu werden. Ich habe natürlich Nein gesagt. Und er hat freundlich akzeptiert, dass ich Nein gesagt habe und mich ein Jahr lang freundlich in den Hintern getreten. Und dann wurde ich dann doch irgendwann Dirigent. Gott sei Dank dafür. Er hat mich sehr geprägt. Er wurde ein Mentor für viele Jahre, hat sich regelmäßig mit mir getroffen, alle 2 Wochen, 4 Stunden bei ihm zu Hause. Das war
über Jahre.
Über Jahre, wow. Genau. Das war eine richtige Investition. Und sein Ansatz war so, schreib mal auf, was bei der Musik wichtig ist. Und da habe ich alles so runtergeschrieben, ganz am Anfang. Und dann hat er gesagt, komm, jetzt sortieren wir Prioritäten. Und alles, was mit Bibel und geistlichen Gott zu tun hat, hat er nach oben geschrieben. Und alles, was mit Musik und Performance zurück, hat er nach unten gestellt und gesagt, und darum geht's. Und das hat bei mir was ausgelöst, ja. Dass es nicht um die Musik geht, sondern eigentlich um Gott. Ist ja ein geistlicher Dienst. Und da ging bei mir so im Inneren so der Wunsch los, mehr darüber zu erfahren, was eigentlich die Bibel dazu sagt. Parallel dazu habe ich in der Gemeinde immer in der Musik im Dienst quasi Schritte vorwärts gemacht, im gemeinsamen Gesang leiten und so weiter, Chorarbeit. Aber ich wurde auch immer mehr im Predigtdienst mit reingenommen. Und ich durfte das eine nicht lassen, das andere nicht meiden, sondern es hat sich beides. Also Theologie und Musik war von Anfang an so in der Gemeinde mein Thema. Ich habe eine Bibelschule in Deutschland gesucht, die das verbindet. Weil ich irgendwie so den Eindruck hatte, vollzeitig oder irgendwie mich wenigstens in diesem Dienst mehr zurüsten zu lassen, dann gab es gar nichts. Mhm. Noch, also bis heute gibt es das noch nicht in Deutschland.
Darauf kommen wir gleich
aber
noch.
Aber im September ändern wir das.
Sehr gut.
Aber gut, dann war das für mich erstmal gegessen und so weiter. Aber irgendwann bin ich in Kontakt gekommen mit Leuten, mit einem Professor, der hat gepredigt, war aber voller Musiker und der hat das in sich verbunden, was ich gesucht habe. Und dann hat er gesagt, bin ich so auf den Geschmack gekommen und er lud mich dann ein. Der war auch Leiter einer Abteilung in den USA, wo Musik und Theologie halt gemeinsam unterrichtet werden. Und dann sind wir dorthin für 2 Jahre zum Studieren und nach 6,5 Jahren kamen wir dann zurück. Und haben insgesamt 8 Jahre an dieser Uni dann studiert, meine Frau und ich. Und das war so.
Ach, ihr habt beide studiert zusammen?
Ja, ja.
Ach cool,
genau.
Okay, krass.
Sie habe ich kennengelernt, sie war die Klavierspielerin, als ich da Dirigent war und so. Das war so die Story. Ja, für ein Jahr haben wir zusammen gedient, das war reiner Dienst und irgendwann war das nicht nur reiner Dienst. Und das war schön, das war super. Ich meine, wir haben viel gemeinsam diese Entwicklung durchgemacht bis heute. Sie arbeitet jetzt am BSB an meiner Seite mit versteht die Vision und trägt sie voll mit. Genau, und so kamen wir dann zurück 2014, 15 und begann dann in Deutschland in der Gemeinde wieder eingesetzt zu werden. Ich wurde als Referent eingestellt in der Gemeinde tatsächlich für Lehre und Musik. So nannte man das damals. Und meine Aufgabe war aber auch übergemeindlich zu arbeiten, kam in Kontakt mit dem Bibelseminar und der Rest ist dann Geschichte. Ich kam immer mehr und mehr, dass ich tatsächlich auch in meinem Dienst und auch im Dienst in anderen Gemeinden Theologie und Musik verbunden quasi einsetzen kann. Und da bin ich dann über sehr viele gute Kontakte und Gemeinden und Freunde und so weiter dann ja, in so eine Dienstmöglichkeit reingekommen, in der ich heute dann unterwegs bin. Seit fast 10 Jahren jetzt, ja.
Spannend. Ich finde es auch sehr spannend bei dir und ich finde es auch sehr cool. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so die Erfahrungen und Einblicke, aber ich habe es generell, so meine Erfahrung, auch noch nicht so oft erlebt, dass Theologie und Musik so ein gemeinsames Ding ist. Habe ich noch nicht, also dass man darüber so, dass das so ein Schwerpunkt ist. Und dann hatte ich aber, du warst ja glaube ich schon bei uns in der Gemeinde oder hast auch beim Gemeindebibeltraining mal
richtig.
Gelehrt und so, ne? Und dann habe ich das immer wieder so bei dir gesehen, vor allem gerade im Kontext mit deinem Namen, Johannes Schröder, und ja, fand das voll spannend, irgendwie Theologie und Musik halt wirklich so zusammenzubringen.
Wir haben es einfach vergessen. Die ersten Musiker, die permanent in den Gottesdiensten der Juden eingesetzt worden sind, hatten eine Doppelqualifizierung. Sie waren musikalisch und theologisch. Sie werden bezeichnet als Seher und als Musiker. Und Seher waren genau das, was man heute sagen könnte: göttliche Wahrheiten verstehen und weitergeben. Sie schrieben Bibel mit, das heißt, sie waren Theologen. Mhm. Und das waren die Leiter, die zur Musik eingesetzt wurden. Dass wir diese Verbindung verloren haben, das liegt an unserer Geschichte und an unserem Verständnis wahrscheinlich. Auch vielleicht die Einordnung von Musik und die Stellenwert von Musik in der Gemeinde. Ja, ich habe das noch nicht bis ins letzte Detail wissenschaftlich nachgeholt, aber ich weiß, wo wir gerade stehen.
Ist das eine russlanddeutsche Geschichte, meinst du eher, oder eine grundsätzlich christliche Geschichte?
Grundsätzlich christliche Geschichte. Ja? Okay. Ich habe mit einem geredet, der Kantoren für die evangelische Kirche ausbildet, auch Popkantoren. Das ist fast eine primär primär musikalische Ausbildung. Mhm. Mit einer theologischen Orientierung, weil es halt im geistlichen Kontext ist. Aber das ist keine Ausbildung zum theologischen Denken in der Musik, weil das einfach nicht auf dem Schirm ist. Mhm. Und deswegen denke ich, ergänzen wir durch, ist das der Betonung, man kann viel über Musik und über Akkorde und über die richtige Haltung von Bands und Gitarren und so weiter reden, aber das hat man ja schon. Mhm. Ja. Und das hat uns in den Gemeinden auch in vielen Fragen noch nicht weitergebracht. Und da gibt es halt diese große Lücke, dass Gemeindemitglieder, Laien, die jetzt nicht Musiker sind, Musiker, Musikleiter und Pastoren, ein theologisches, biblisches Verständnis für die Sache haben. Was hat Gott sich damit gedacht? Warum haben wir so Musik? Warum machen wir Musik? Was ist seine Idee damit? Und was bedeutet das für uns in der Gemeinde persönlich? Welche Verantwortung habe ich zu Hause damit? Und natürlich auch als Verantwortlicher in der Gemeinde. Habe ich als Pastor eine Verantwortung in der Musik, obwohl ich nicht musikalisch bin? Diese Frage muss man beantworten. Und oft wird sie beantwortet: Macht ihr mal, ich bin ja nicht musikalisch. Habe ich selbst gehört von Pastoren. Ich denke mir, da haben wir einfach nicht begriffen, was Musik wirklich ist. Und dass da nicht nur das Musikalische eine Rolle spielt, sondern halt viel mehr. Musik ist ein geistlicher Dienst. Und das ist die Aufgabe, die ich mache, den geistlichen Dienst durch die Musik in Leitung, das heißt die Musikpraxis, in Lehre, im Verständnis der Theologie und im Leben, in der persönlichen Verantwortung quasi zu prägen und zu fördern. Ja. Also nicht nur eine rein russlanddeutsche Sache, ich glaube.
Du hast ja lange, also 6,5 Jahre studiert jetzt in den USA, hast du gesagt?
Wir waren 6,5 Jahre da, dort. Die Ausbildung dauerte 8 Jahre, ja.
Okay, du hast promoviert in Musik, also in Theologie und Musik, oder?
Also muss ich genauer erklären, was ich gemacht habe. Ich habe einen Bachelor gemacht in Musik und in Worship and Music Studies, mit Schwerpunkt Leadership.
Ja.
Und dann bin ich ans theologische Seminar gegangen und habe mich zum Worship-Pastor ausbilden lassen. Da war Musik keine Rolle mehr. Das war rein praktisch theologische Ausbildung zum Pastor. Und danach habe ich in Erziehungswissenschaften und Leitung promoviert und dabei noch weiter Musikkurse belegt auf Master-Ebene.
Ah, okay.
Weil das hatte Gründe, warum ich musste Kurse machen, um da zu bleiben, weil es ein Online-Studium war. Und dann habe ich mich einfach auf der musikalischen Ebene weiter auf der Master-Ebene ausgebildet. Für das, was ich jetzt tatsächlich im Alltag auch brauche. Stimme, Theorie, dirigieren und so weiter. Arrangement.
Was war das Thema deiner Promotion?
Ich habe über das Leiten von theologischen Ausbildungsstätten promoviert. Also das war eine Arbeit über die Cheftheologen in Deutschland sozusagen. Ja.
Okay.
Jetzt nicht direkt mit dem Thema Musik und Theologie zu tun, aber meine Entscheidung war nach dem Master, in welche Richtung möchte ich mich jetzt weiterentwickeln? Und weil ein großer Teil meiner Aufgabe hier wahrscheinlich auch mit Bildung zu tun haben wollte, habe ich mich in diese Richtung auch nochmal entwickelt.
Verstehe.
Und deswegen war meine Promotion dann tatsächlich im Bildungswesen und zwar im Leadership. Und aber die Prinzipien von Leadership lassen sich natürlich auch wieder runterbrechen auf Gemeindeleitung, Musikleitung und so weiter. Mhm. In meinem Kopf macht das alles Sinn. Von außen sieht das aus wie ein Flickenteppich. Ist gut. Ich war vorher in der Luftfahrt und habe dann Industriemeister gemacht und dann bin ich studieren gegangen und habe Musik studiert.
Du warst
in
der Luftfahrt noch vorher?
Ja, ja, richtig.
Was hast
ja
du denn schon alles geschafft in deinem Leben?
Ich bin älter, als du denkst.
Das ist ja verrückt.
Nein, also nach der Realschule habe ich eine Ausbildung gemacht, habe angefangen zu arbeiten und dann, ich war der jüngste Industriemeister der Geschichte. Ich habe das so früh wie möglich gemacht, weil mich genervt hat, nur dreckige Hände zu haben. und dann, aber ich habe nie als Industriemeister gearbeitet. Und dann bin ich halt mit 25 studieren gegangen. Genau.
Okay, spannend. Ja. Vielleicht um eine erste Grundlage zu schaffen, weil wir vielleicht noch, ich glaube, wir werden noch konkrete Themen haben. Wie machen wir Musik in der Gemeinde? Auf was sollten wir achten? Was ist mit Qualität und wo ist sie nicht wichtig? Was ist mit Emotionen und so weiter und so fort? Wir machen ja vor allem, oder vielleicht musst du mich auch korrigieren, aber ich denke, ich mache unter anderem Musik oder spiele Gott Lieder oder singe im Chor, weil ich Gott anbeten möchte, weil ich ihn loben und preisen will. Und vielleicht können wir da erstmal dann über diesen Begriff Anbetung sprechen. Dass wir das vielleicht erstmal definieren, bevor wir dann schwerpunktmäßig noch weiter über Musik und so weiter reden. Wie würdest du Anbetung beschreiben? Was ist Anbetung für dich?
Ja, genau. Das ist nämlich die Frage, die man zunächst klären muss. Denn wenn man das Wort hört, dann kommen verschiedene Gedanken hin. Vielleicht kannst du auch dazu was sagen. Ich meine, was sind so die Worte, die Begrifflichkeiten, die Leute rumschmeißen? Wenn
Hingabe. Ja, Musik.
Worship.
Ja, Worship,
ja. Worship auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ich meine, ich war in der Gemeinde Pastor für Musik verantwortlich und da kam so jemand, wir müssten bei uns mal ein bisschen mehr Worship machen und dann wird bei uns auch was passieren. Und ich sage, wir haben gerade großer Gott, wir loben dich gesungen. Mehr Worship geht nicht, das ist das. Worüber sprechen die? Sprechen von einem Musikstil.
Ja, genau.
Ja.
Manche sprechen von einer Art von Atmosphäre, die man kreiert. Ne, es gibt halt Lieder, die man singt und dann gibt es halt Worship. Worship ist etwas, das auch mit einem Gefühl, auch mit einer Atmosphäre zu tun hat. Ne? Das ist nicht in allen Kreisen der Fall tatsächlich. Ja, und manche sind sogar definieren und lehnen Musik wegen dieser Einstellung von anderen auch ab. Ja, muss man nicht näher darauf eingehen, vielleicht doch später. Aber manche sagen ja, Worship, Anbetung, das hat mit Gebet zu tun, steht ja drin. Ne? Das ist so, wie ich vor Gott stehe und bete. Ja, ich denke, das hat was auch damit zu tun, das ist viel zu kurz gegriffen. Das Wort Anbetung ist natürlich ein deutsches Wort, das in der deutschen Bibel immer wieder mal vorkommt, aber auch für verschiedene urtextliche Begriffe genutzt wird. Wenn du eine englische Bibel nimmst, das Wort Worship, kommt sogar noch viel häufiger vor. Und man gewinnt dann so langsam die Idee, dass es bei dem Thema Anbetung nicht um eine einzige Sache geht, wie zum Beispiel Husten, Lesen oder Laufen, sondern es geht tatsächlich um einen Begriff, der ein Konzept beschreibt. Und ich bin der Überzeugung, Anbetung beschreibt die Beziehung eines Menschen mit seinem Gott. Und zwar in dem Fall diese Sehnsucht des Menschen nach etwas Höherem, etwas, das lebensbestimmend ist, das Sinnerfüllung gibt. Menschen beten immer an. Wir sind anbetend geschaffen und von irgendetwas erhoffen wir auf irgendetwas setzen wir unsere Hoffnung. Von irgendwas erhoffen wir die Stillung unserer Sehnsüchte, sei es psychologisch, sei es materiell, sei es spirituell oder geistlich gesehen. Irgendwas ist unsere Sehnsucht. Immer. Und das ist Anbetung. Und Gott sagt, bete mich an. Setze diese Sehnsucht in mich. Das ist die Qualität der Beziehung zwischen Mensch und Gott, zu der wir eingeladen sind. Gott bestimmt aber, wie diese Beziehung zu laufen hat. Und durch Jesus Christus ermöglicht er uns auch den Eintritt in diese Beziehung. Denn wir haben die Beziehung mit einem lebendigen Gott und wir sind aber ein sündiger Mensch. Und das heißt, kein Mensch kann durch Anbetungspraxis oder durch Versuche, seine eigene Religion zu bauen, zu Gott hinkommen. Das ist, weil Gott zu uns gekommen ist. Das Evangelium ist im Zentrum des Begriffs von Anbetung. Wir sind erlöst, um Gott anzubeten, um in einer richtigen Beziehung zu leben. Und wenn wir wirklich der Anbetung auf dem Kern, im Kern verstehen sollen, worum es Gott da eigentlich geht, dann können wir in die Bibel an den Anfang gehen, da wo Anbetung zum ersten Mal genannt wird, in der Bibel. Und da gibt es noch keine Instrumente, noch keine Lieder. Das ist Isaac und Abraham und das Opfer auf dem Berg. Und die Geschichte gibt uns zum ersten Mal den Begriff Anbetung. Und jedes Mal, wenn was zum ersten Mal gesagt wird, dann ist das prägend. Das ist grundlegend. Ne? Jedes Mal das. Und wenn du was Neues lernst, ne, die Art und Weise, wie du es zum ersten Mal lernst, wird zur Grundlage und alles Neue zu diesem Thema muss sich daran messen. Und Gott sagt uns zum ersten Mal das Wort Anbetung in seiner Heiligen Schrift, legt es Abraham in den Mund und der sagt seinen Knechten, bleibt ihr hier,
an der Stelle, ich habe die ganze Zeit überlegt.
Wir gehen hoch auf den Berg und wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder zurück.
Mhm. Spannend. Mhm.
Und was waren die Qualitäten dieser Anbetung? Ne? Und daran, wenn man das jetzt auspackt und sagt, okay, worum geht's da eigentlich? Was hat Abraham gemeint mit dem Wort Anbetung in dem Moment? Das war nicht nur, dass er jetzt ein Opfer bringt, sondern Gott hat gesagt, nimm das, was du liebst, deinen einzigen Sohn, deine Zukunft, den Sohn der Verheißung, den Isaak, und gib ihn für mich auf. Und dann sehen wir, das war Gehorsam, das war Vertrauen in Gott, der die Verheißung gegeben hat und jetzt was von mir verlangt, das keinen Sinn macht. Das ist Liebe Gott mehr als alles andere und das ist Bereitschaft aufzugeben für den Herrn. Mhm. Und das ist eigentlich im Grund, worum es geht. Das ist das, wie wir die Beziehung zu Gott leben können.
No? Also ist ja im Grunde genommen, was wir so an Worten prägen, wenn wir sagen, wir haben jetzt im Gottesdienst einen Worship-Teil oder einen Anbetungsteil, ein bisschen irreführend vielleicht, Fragezeichen, weil die Leute verbinden dann Worship und Anbetung, also es wird ja im Prinzip so suggeriert, das ist jetzt Anbetung, so machen wir jetzt so 10 Minuten und dann ist quasi die Anbetungszeit zu Ende, oder?
Anbetung wird halt dann irgendwie ausschließlich so mit Musik assoziiert.
Ja, ne? Genau, und ich finde, das ist, man kann das erklären, aber ich glaube, man kann auch ein besseres Wort für das gemeinsame Singen in der Gemeinde finden. Ne? Weil Anbetung wird in dem Moment wirklich reduziert auf das Singen von bestimmten Liedern, wo man stehend dann ist, ne, und dann muss eine Band vorne sein, ne? Sonst ist es ja nicht richtig. Und das ist leider etwas, was sich eingebürgert hat. Ich sag mal so, es ist in sich selbst nicht falsch, weil was da passiert, ist Anbetung. Aber wenn das Einzige ist, was man am Sonntag morgens oder in seinem Leben Anbetung macht, hat man nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Mhm. Ne? Die Bibel hört ja nicht da auf. Das geht ja noch weiter und führt mehr und mehr aus, was eigentlich alles zur Anbetung gehört. Und spätestens bei den Psalmen sehen wir ja, dass Musik in die Beziehung mit Gott auf jeden Fall hineingehört. Mhm. An über 50 Versen werden wir dazu aufgerufen, Gott Lieder zu singen. Mhm. Keine Kleinigkeit. Aber da hat es sich begonnen. Es beginnt immer mit der richtigen Gesinnung und Beziehung zu Gott. Und die erste Qualität dieser Beziehung ist die Liebe zu Gott. Und das ist eigentlich Anbetung. Deswegen würde ich sagen, wenn man das alles zusammenfassen will, anbeten heißt Gott lieben. Und Gott lieben ist ja keine Emotion, die man Gott gegenüber versucht aufzubringen, sondern ein Leben, das man führt.
Also im Prinzip Jüngerschaft eigentlich.
100%. Also, ja. Genau, das kann man damit begreifen. So wie du dieses Gebot hältst, ist wie du anbetest. Die Beziehungsqualität von Gott und uns ist seine Liebe zu uns. Und die Qualität unserer Beziehung zu Gott ist unsere Liebe zu ihm. Er gibt uns die Liebe, die ist ja uns in uns ausgegossen und wir lieben ihn. Und deswegen ist Anbetung immer nur das zurückgeben, was wir empfangen haben. Mhm. Es ist nicht das, was wir haben, irgendwie Gott bringen und hoffen, das reicht. Das ist der Unterschied zwischen allen Religionen und christlicher Anbetung. Alle Religionen sagen, bemühe dich für irgendetwas bei diesem Gott, irgendwas von dem, was du hast, zu bringen. Und Anbetung die christliche Anbetung ist immer das, was du empfangen hast, gib Gott zurück. Den Isaak, den Gott, den Abraham als Anbetungs geben sollte, den hat er selbst nicht, das war ja nicht seins, das ist ja von Gott gegeben gewesen. Die Liebe, die er für diesen Sohn hatte, hat er von Gott empfangen. Mhm. Und so sehen wir, ne? Nicht von uns zu nehmen, sondern was wir empfangen haben, geben wir zurück. Anbetung ist die Antwort auf Gottes Offenbarung. Er gibt uns Dinge, er zeigt sich uns und wir regieren darauf, durch unser Leben. Somit ist die erste Anbetungshaltung eines jeden Menschen seine Bekehrung.
Also könnte man im Prinzip sagen, dass gibt doch diese Stelle, wie heißen die beiden nochmal, die tot umgefallen sind?
Hananias und Saphira.
Saphira, ne? Genau. Mhm. Die haben ja im Prinzip dann auch das Falsche angebetet im Prinzip in dem Moment, ne? Also sie haben ja, also klar, sie haben irgendwie gelogen, den Heiligen Geist auch belogen, haben dann aber im Prinzip ja das Geld oder so mehr angebetet als Gott in dem Moment.
Ja, das ist eine sehr krasse Geschichte, ne? Die erschüttert uns bis ins Bein. aber hier ist was grundsätzlich verkehrt gelaufen. Mhm. Die haben sich am Heiligen Geist versündigt und versuchten, ihn zu veräppeln. Sie hatten die Kraft Gottes und das, was Jesus hier gerade durch die Gemeinde aufbaut, zu nutzen, versucht zum eigenen Nutzen zu gebrauchen. Mhm. Einmal das Geld noch zu behalten, aber ihnen ging es ja um den Ruhm. Das heißt ja in der Geschichte, sie sahen, dass andere das machen und alle haben sich bei denen bedankt und das wollten sie auch. Mhm. Sie wollten diesen Status des Spenders, aber man sah, ihr Herz war eigentlich im Geld.
Ja. Also das war im Prinzip ja eine Art Götze dann, im Prinzip der Ruhm, dieser eigene Ruhm. Ne?
Ja, 100 Pro. Man sieht es ging gar nicht um Gott, es ging gar nicht um die Gemeinde, es ging um sie selbst und ihren Status vor der Gemeinde.
Spannend.
Ja, und das ist die Frage dann immer wieder, ne? Wer sitzt auf dem Thron? Mhm. Ja. Wir sind anbetend geschaffen. Und du siehst, die Sehnsucht, die Erfüllung war nicht in Gott in diesem Moment, sondern Erfüllung war, dass Leute uns sehen und dass wir das Geld trotzdem haben.
Ja.
Und das war ihr größtes Ziel. Das irdisch, das war wieder göttlich. Und Gott hat das dann ganz klar gemacht, dass es eigentlich nicht um die Handlungen geht. Aber sie haben ja nichts falsch gemacht im Sinne, dass sie die Hälfte behalten haben. Dürften sie ja. Das Falsche war, dass sie es verheimlicht haben und versuchten, trotzdem den Segen abzustauben. Gott was vormachen.
Was man übrigens mit in Musik und also was man übrigens auch kann, wenn man Anbetung nur als Musik versteht. Gott etwas vormachen, weil Anbetung halt mehr ist.
Ja, genau. Also das ist eine super spannende Frage. Also gerade Musik ist ja eine Sache, die ja sehr kunstvoll auch ist. Also man übt ja im besten Falle auch viel dafür. Also man investiert ja Zeit und so. Dann stehst du vor einer Gemeinde oder vor einer Gruppe und singen ist ja grundsätzlich, also man macht sich ja irgendwo verletzlich, ne? Also es kann ja voll in die Hose gehen in dem Moment, ne? Und deshalb versuche ich es ja auch wirklich schön zu machen. Und das ist halt immer diese Sache. Also stehst du vorne und du willst ja, oder häufig, also bei mir ist es zumindest ganz häufig, dass ich dann auch irgendwann mal beim Lied den Gedanken habe, ich möchte das auch, dass die Leute das richtig natürlich cool finden, was ich jetzt hier performe sozusagen, ne? Also manchmal stehe ich während des Liedes und bete dann eigentlich zu Gott, dass er mir hilft, dass ich das nur für ihn mache und nicht für mich oder für irgendwie, dass ich nachher irgendwie Ruhm abstauben will oder sowas, ne? Das ist, gerade bei Musik ist es wahrscheinlich eins der kompliziertesten Dinge, so denke ich mal.
Ja, das ist so als Musiker, ne? Wir bleiben unter uns, kriegt ja keiner mit, ne? Wir haben ein bisschen irgendwie, weil das Musik so eine persönliche Sache ist, scheint es irgendwie schwieriger zu sein für uns, da immer die richtige Haltung dazu zu haben, weil Anerkennung ist unheimlich wichtig. Das ermutigt uns ja auch, aber es darf uns nicht nur um die Anerkennung gehen. Wir müssen wissen, warum wir das tun und wir machen es nicht für den Applaus, aber der hilft uns. Aber das ist nicht der zentrale Wert. Aber trotzdem, wir sind so geschaffen, dass wir Ermutigung brauchen, gerade weil das so ein fragiles Thema ist. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gut musizieren will, um die Menschen zu erreichen, ist das ja super. Denn man will ja nicht Musik machen, die Menschen zum Weglaufen bringt. Man will den Saal ja nicht räumen. Aber was ist das Ziel dabei? Warum will ich Leute ergreifen? Ja. Und warum? Weil Musik hat eine Wirkung auf Menschen. Musik kann so viel in Menschen bewegen. Und wenn ich dann einen Schritt weiter denke und sage, okay, du hast jetzt mir dieses wunderbare Lied gegeben, ich habe diese krasse Stimme, das passt alles zusammen, aber das Eigentliche ist hier, da ist eine Wahnsinnsbotschaft in diesem Song. Aber die kommt erst dann wirklich unter die Haut, wenn das Lied unter die Haut geht. Also lass mich jetzt bitte raushauen, damit das Lied bei den Leuten unter die Haut geht. Und dann hast du eigentlich alles wieder zusammengebunden. Und dann setzt du dich hin und arbeitest es durch, dann feilst du an jeder Stelle und versuchst es richtig zu machen, schonst die Stimme und machst die Zeit, die man braucht, um ein guter Künstler zu sein. Und dann machst du mehrere Sachen gleichzeitig. Erstens machst du das, wozu du geschaffen bist. Gott ehrt Gott. Du machst dir einen Teil seiner Schöpfung untertan. Du beherrschst Musik. Wir sollen die Schöpfung beherrschen. Musik hat er geschaffen. Du bist Gott gehorsam. Und du tust den Menschen einen großen Gefallen, indem du gute Musik machst. Und du gibst dem Heiligen Geist die Chance, in den Menschen sein Werk zu tun. Und da bist du raus. Ja. Aber das ist, was er tun möchte. Er gibt uns die Musik, weil er ein Werk damit in uns machen will. Und das sehen wir in der Bibel immer wieder, dass die Musik ein bestimmtes Werk Gottes in unseren Herzen, im Leben von Gläubigen verrichten möchte. Und dazu braucht er Musiker. Und das ist unser Dienst. Und diese Perspektive müssen wir haben. Am Ende will ich suchen, nach den Momenten, wo mir gezeigt wird, dass das passiert ist, dass Gottes Geist was gemacht hat. Alles andere nehme ich mit. Aber ich freue mich am meisten darüber, wenn jemand sagt, das hat mich berührt, ich hat mich zum Nachdenken gebracht, das hat mich getröstet, das hat mich ermutigt, das war mein Lied heute.
Ja.
Dann freue ich mich, weil dann ist genau das passiert, was ich nicht tun kann.
Mhm. Und
dann war ich ein Werkzeug in der Hand Gottes.
Ja, coole Perspektive.
Du hast es gerade gesagt, dass dir am wichtigsten ist sozusagen, es soll schön sein und so weiter, aber dass der Heilige Geist dadurch wirken kann, dass er irgendwas durch diese Musik machen kann. Mhm. Da wäre jetzt meine Frage, wenn wir jetzt in der Jugend den Anbetungsteil oder den allgemeinen Gesang, vielleicht sollten wir es umbenennen.
Reden
wir
mal drüber, den Musikblock. Ne?
Den Musikblock, die Lieder, was auch immer, oder im Gottesdienst, wenn wir das vorbereiten. Mhm. Sollten wir da spezielle Ziele im Kopf haben? Also gibt es Funktionen, die Musik erfüllen sollte?
100 Pro. Eindeutig. Ja.
Hättest du welche parat?
Ja, ich gebe mal eine kurze Liste, was ich meinen Lobpreisleutern sage. Ja?
Ja, gerne.
Wenn wir einen Auftritt haben und ihr habt einen Sonntag geleitet, na, gibt es vier Kategorien, wie wir Erfolg messen. Das erste ist, okay, haben sie gut mitgesungen. Ja? Also ist es musikalisch rübergekommen, haben sie gesungen.
Mhm.
Nicht einfach nur was laut, sondern das muss man vielleicht mal auspacken, was ich damit alles meine, aber haben die Leute mitgesungen? Weil am Ende, wenn du jetzt ein Team hast, das leiten soll und niemand lässt sich leiten, hast du was falsch gemacht.
Mhm.
Das war der Job. Okay. Erstes Teil. Okay. Das zweite ist, hat das im Gottesdienst gut reingepasst? Das heißt, das ist uns wichtig, dass da eine Story ist, dass da ein Zusammenhang ist. Dass nicht einfach nur Lieder passieren, sondern dass mit Verständnis angeleitet wird. Wir singen das jetzt, weil. Gib den Leuten einen Grund. Das kann auch mit der Predigt oder mit dem Thema des Gottesdienstes oder einem Schwerpunkt zusammenhängen. Und dann sage ich, und wenn es musikalisch nicht so geklappt hat und bei einem Song haben sie nicht mitgesungen, aber der Song war wirklich gut, hat gut zur Predigt gepasst, haben wir trotzdem einen Erfolg. Es ist nicht nur, habe ich das Zwischenspiel gut gespielt, sondern ist mir ein Fehler passiert oder habe ich einen Einstieg vermasselt. Das ist die letzte Kategorie. Meistens redet man als Musiker ja darüber. Und befindet, ob es gut war oder nicht gut war, daran, ob es musikalisch geklappt hat.
Mhm.
Ich nenne das den Dienstanteil. Ich nenne das nicht mal Musik. Das ist Dienst an der Gemeinde. Und darüber reden wir auch, aber das ist nur ein Viertel. Dann hat es gut reingepasst. Das Dritte war, haben wir gut als Team gearbeitet. Weil man bereitet sich darauf vor, man ist mit Christen gemeinsam unterwegs. Und wenn wir mit Christen gemeinsam unterwegs sind, haben wir immer ein höheres Ziel. Das ist Jüngerschaft. Hast du schon gesagt. Wir wollen gemeinsam im Glauben wachsen. Ist das passiert? Haben wir gut mit allen zusammen mitgearbeitet? Mit allen. Tontechnik, Gottesdienstgestaltern, Prediger, Pastor, alle, die damit zusammenhängen. Irgendjemand irgendwie, wie war das? Ja, und wenn selbst der Sonntag in die Hose gegangen ist, wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, hat Gott etwas mit uns gemacht. Das war ein Erfolg. Das ist wichtig.
Ja, spannend auch. Okay.
Und das Letzte ist, ich persönlich. Habe ich was gelernt? Bin ich weitergekommen? Bin ich gewachsen? Selbst wenn es im Team schwierig ist, wenn selbst musikalisch nicht gepasst hat und die Lieder waren nicht gut ausgesucht, aber ich habe persönlich was gelernt, dann sage ich, okay, durch all das habe ich trotzdem noch ein Wachstum erlebt und ich kann natürlich meine Fehler, muss man drüber reden, aber es ist trotzdem kein Misserfolg. Und auf diesen vier Ebenen würde ich sagen, kann man sagen, das sind ganz klare Kriterien, an denen man sagen kann, okay, als Team, als Lobpreisteam, so wollen wir uns selbst bewerten.
Macht ihr das? Also reflektiert ihr jeden Sonntag?
Ich bin auf dem Weg, das mehr und mehr zu prägen. Die Teams sollen sich selbst reflektieren. Mhm. Ich komme nicht von außen und sage denen das. Diese Kategorien versuche ich, darüber reden wir aber und ich merke, dass die Leiter das mehr und mehr aufnehmen und das auch so kommunizieren. Man merkt das dabei zum Beispiel, dass der Bassist sich beim Leiter entschuldigt, dass er einfach diesen einen Akkord falsch gespielt hat. Und der dreht sich um und sagt, und haben die Leute aufgehört zu singen? Nein. Okay, nächstes Mal triffst du ihn, aber das war nicht so schlimm. Ja, so, das ist so, das sind so, wie das im Alltag dann ankommt.
Mhm.
Das ist so eine Weise, wie man drauf angucken kann. Ich kann noch zwei weitere Perspektiven geben, weil ich weiß, wie viel Zeit habt ihr.
Hau die zwei Perspektiven raus. Irgendwann würge ich uns ab.
Ja,
nicht, weil ich nicht gerne weiterreden wollte, aber
ja, also,
wenn wir einen 3 Stunden Podcast machen, hört sich das keiner an und deine Familie vermisst dich auch.
Ja, gut, die werden wahrscheinlich schlafen, wenn ich komme. Deswegen wir sind hier beim Kernthema gerade angekommen, deswegen
sehr gut.
Musst du sagen, was du willst.
Ja, ja.
Also, wenn du jetzt Kolosser 3, Vers 16 nimmst zum Beispiel, das gibt uns 5 theologische Aufgaben für Musik.
Mhm.
An denen will ich sehen, wenn ich jetzt Verantwortung für eine Musik in der Gemeinde habe und generell über Musik im christlichen Alltag und Leben reden möchte, sage ich, das sind eigentlich Ziele, die Gott uns gegeben hat. Das will er sehen, wenn wir Musik machen. Und das müssen dann immer meine Ziele sein. Ja, und diese Ziele erreichen wir nur, wenn die Gemeinde zum Beispiel im Lobpreis mitsingt. Bei einem Chor erreichen wir die Ziele nur, wenn der Chor tatsächlich Fehler so fehlerfrei wie möglich singt, um die Botschaft aus ihren eigenen Herzen in die Herzen der anderen zu singen. Aber was sind diese? Das ist Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Das ist die Verkündigung. Das heißt, wir wollen und das Zeugnis des Glaubens nach außen bringen. Wir wollen Menschen sagen, wir glauben an Christus, er hat unser Leben verändert. Wir haben ein Zeugnis, wir haben was mit Gott erlebt. Wir singen aus einer lebendigen Beziehung mit Gott, nicht einfach nur christliche Lieder. Hm. Ja. Das Zweite ist, in aller Weisheit lehrt, wir wollen christliche Wahrheiten vermitteln. Wir wollen gute Theologie singen. Wir wollen Sachen singen, die wir auch sagen würden von unseren Kanzeln. Hm. Wir wollen keine überflächlichen Sachen, wir wollen keine einseitigen Sachen. Kein Lied kann den ganzen Ratschluss umreißen. Mhm. Auch alle Lieder der Gemeinde werden nicht alle theologischen Details abdecken können. Dafür gibt es die Predigt, dafür gibt es Bibelarbeiten. Aber es gibt ein paar große Themen, die wir mit der Musik abdecken können. Und wenn man sie raussuchen will, schaut man einfach die Lieder der Bibel an, kriegt eine gute Idee, welche Themen das sein könnten. Lehre. Drittens, ermahnen. Ermahnen ist natürlich nicht nur schimpfen, sondern auch hinweisen, ermutigen, trösten. Musik kann super ermutigen, Musik kann super trösten.
Das stimmt.
Werk des Geistes in unseren Herzen. Es kann uns aber auch darauf hinweisen, auf Dinge, die bei uns noch nicht stimmen. Ermahnen, alles will ich Jesus weihen. Singen wir, wissen wir, das machen wir nicht. Oh, soll ich aufhören zu singen? Nein, sing es weiter, weil das ist Gottes Wille für unser Leben. Also ermahnen wir uns durch Lieder. Mhm. Das ist Jüngerschaft. Also Musik soll uns soll nach außen verkünden, soll uns gute Theologie lernen, es soll uns persönlich im Glauben weiterbringen, Jüngerschaft. Und das heißt, und es heißt dann weiter, wenn man den Text liest, in aller Weisheit lehrt und ernannt einander. Und interessanterweise, dieser Auftrag der Musik ist nicht den Musikern gegeben oder den Profis gegeben, sondern der Gemeinde, jedem Christen. Dieses Einander, das kann man nochmal auspacken ohne Ende, das ist, was Gott im Lobpreis eigentlich will, dass wir einander dienen und dass wir eigentlich den anderen im Blick haben, nicht uns selbst. Und das soll Gemeinschaft stiften. Durch Musik soll Gemeinschaft gestiftet werden. Wir sollen zusammenkommen, wir sollen einander verstehen, wir gehören zusammen. Und wir wollen diese Gemeinschaft auch nach außen zeigen. Wir sind eins. Und nichts macht man mehr gemeinsam als singen. Wenn wir zum Beispiel am Sonntag zusammenkommen, wir stehen gemeinsam auf, setzen uns gemeinsam hin, wir sagen gemeinsam Amen, wir hören die gleiche Predigt, hören die gleichen Lieder. Aber beim Singen machen wir das Gleiche. Und nichts anderes machen wir mehr gleichzeitig als singen. Denn beim Singen ist Herz, Verstand, Seele und Geist alles gleichzeitig angesprochen. Das ist ein Ganzkörpersport, wenn man so möchte. Und jeder ist dabei. Und das zeigt, man merkt es einer Gemeinde auch an, wenn da Liebe fehlt, da fehlt auch das gemeinsame Singen.
Hm. Das ist eine spannende These.
Und das Letzte ist eine spannende These. Der Kontext von Kolosser 3, Vers 16 macht das völlig deutlich.
Okay.
Diese 3, Vers 16 steht im Kontext von den Einanders wie der Gemeinschaft.
Mhm.
Ja, und das Band der Liebe bindet alles zusammen. Da gibt mehrere Eigenschaften, die vergeben, Güte, Langmut und so weiter, Demut. Aber wenn die Liebe fehlt, dann kann die Musik, die theologische Aufgaben der Musik in der Gemeinde einfach nicht erfüllt werden.
Mhm.
Deswegen ist eine geistliche Voraussetzung immer da. Und das muss man wieder lehren. Und das muss wer lehren? Die Pastoren müssen das lernen. Das ist eine Lehraufgabe. Und so weiter. Und das Letzte ist natürlich, der Vers geht noch weiter mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, Gott singend in eurem Herzen. Oh, es geht natürlich um das Lob Gottes, um die Ausrichtung auf Gott. Aber verstehen wir das? Ist nicht ein Entweder-Oder. Das Wort des Christus, das ist, was Gott uns zeigt. Dann sollen wir auf dieses Wort des Christus, das soll uns den Raum entfalten, es soll uns erfüllen, damit wir einander ermahnen können, lernen können, verkündigen können, Gemeinschaft sein können und dadurch Gott ehren. Das heißt, wenn Gottes Idee mit der Musik in unserer Mitte entsteht und zur Erfüllung kommt, dadurch wird er geehrt. Und nicht nur, wenn wir großer Gott, wir loben dich singen. Und somit, das ist eine andere Perspektive, wo man drauf sein kann. Es ist mehr eine theologischere Perspektive, um das Ganze nochmal zu umreißen.
Mhm.
Genau. Das soll mal reichen, glaube ich. Dann gibt's vielleicht kommen wir später auf Psalm 34 nochmal zu sprechen.
Ja, der vierte Punkt war ja dieses gemeinsame oder gemeinschaftlich oder dieses, ne?
Mhm.
Leider ist es ja auch häufig so, oder gibt es ja keine Zahlen dafür, aber dass Musik ja auch gerade Entzweiung bringt. Aufgrund von Dingen, also musikalischer Ebene, ne? Also jetzt nicht auf der theologischen Ebene, sondern eher auf dieser Performance-Ebene. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder siehst oder welche Chancen oder welche Möglichkeiten siehst du, in einer Gemeinde sowas entgegenzuwirken? Dass man so.
Musik ist schon so ein ewiges Streitthema.
Genau.
Ne? Ja, wir haben keinen guten Track Record durch die Kirchengeschichte mit der Musik. Also wirklich nicht gut, die Gemeinde Jesu. Deswegen musste Paulus ja auch in Epheser und Kolosser darüber nochmal was sagen, ne? Weil es halt nicht lief. Oder es Korrektur brauchte oder Orientierung. Aber ja, natürlich haben wir eine Chance. Ich meine, es ist der Leib Christi. Wir zum Frieden sind wir berufen. Und er hat uns Frieden, in uns Frieden gestiftet. Wenn wir uns auf die Dinge besinnen, die Christus uns gegeben hat, und wenn wir uns auf irdische Gesinnungen, also wenn wir das abbauen und wenn wir lernen, miteinander so zu leben, wie Christus sich Gemeinde gedacht hat, dann haben wir die Voraussetzungen dafür. Und dann brauchen wir nur das Handwerkszeug. Und das Handwerkszeug ist eine gute Theologie. Deswegen meine These vorher, ne, die Liebe ist, mit anderen Worten, wenn sich eine Gemeinde über Musik trennt, dann ist das nicht ein Problem, dass man unterschiedliche Geschmäcker in der Musik hat, die hast du immer. Mhm. Unterschiedliche Perspektiven über Musik hast, die hast du immer. So wie nicht alle Borsch mögen und die alle die gleichen Klamotten tragen, haben auch nicht alle die gleiche Perspektive auf Musik. Gefährlich wird es, wenn man seine Perspektive auf Musik dogmatisch macht und sagt, so sagt Gott, weil Gott hat nicht gesagt. Wir dürfen nicht das biblisch festnageln, was die Bibel nicht festnagelt. Das ist ein Problem. Mhm. Aber das ist nicht nur ein Problem von falscher Theologie, es ist ein Problem von Lieblosigkeit. Da ist nämlich meine Wahrheit wichtiger als die Gemeinschaft in der Gemeinde. Deswegen ist immer der Ansatz, wenn wir uns über irgendetwas in der Gemeinde nicht einig werden, ist das normal. Wenn wir uns über irgendwas in der Gemeinde entzweien, ist das immer eine Lieblosigkeit. Und wir werden nicht vom Frieden Christi regiert, sondern von irgendetwas, was uns selber antreibt. Und es ist nicht mehr der Geist, der ja die Einheit stiftet, der in uns ist. Und wie geistlicher unsere Argumente sind und wie richtig auch zum Teil die Sachen sind, die wir sagen, Wahrheit gesprochen, ohne Liebe zerstört. Und wenn Zerstörung der Gemeinde entsteht, fehlt was? Die Liebe. Das ist Krach, das ist Lärm, das ist Tönen des Ersters, sieht heilig aus, aber im Herzen fehlt die Liebe. Und da muss man ansetzen. Und das ist die einzige Chance, wie man so etwas auch wieder zurückholen kann. Man muss an die Wurzeln gehen. Woher kommt das? Weil der baut sich auch so auf der emotionalen Ebene so viel auf. Musik ist ein Thema, da hat jeder drei Meinungen. Mhm. Und wenn man versucht, die Meinungen in Übereinstimmung zu bringen, dann hast du ein Leben lang zu tun. Das kann nicht passieren. Ne? Man muss sich einigen, dass es eigentlich um mehr geht, als um die Erfüllung meiner Tendenzen und meiner Meinung in der Gemeinde, in der Musik. Ne? Und das ins Zentrum rücken, was die Bibel ins Zentrum rückt. Und das hat sehr wenig mit Stilen und mit Akkorden und mit verschiedenen Dingen zu tun, die oft dann das Trennende sind unter uns.
Ja.
Na, wenn wir jetzt aber nur an diesen trennenden Dingen anfangen zu arbeiten, die Probleme in der Musik werden wir nicht lösen, wenn wir eine Diskussion über Musik haben.
Ja.
Wir müssen eine Diskussion über Nächstenliebe und über Theologie führen.
Mhm. Ich habe mal zwei Verse. Der eine steht im Chronikbuch. Ich glaube, ich habe jetzt hier nicht erste oder zweite, aber ich glaube, das ist erste Chronik 15, Vers 22. Da steht: Kenania aber, der Levitenoberster, der Singmeister, unterwies sie im Singen, denn er verstand sich darauf. Und in Psalm 33, Vers 3 steht: Singet ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Wie viel Wert sollten wir auf die Qualität von Musik legen, also die im Gottesdienst gemacht wird? Also jetzt auch gerade in Bezug auf diese Thematik, die wir jetzt hatten. Also sollten es jetzt im Prinzip, also die Bibel fordert uns auf, qualitativ Hochwertiges zu machen. Sollen es jetzt nur, sag ich mal, achtstimmige Mendelssohn-Lieder sein? Also ich liebe die auch, aber das ist ja, sag ich mal, qualitativ Stufe High-End irgendwo. Und dann gibt es ja Lieder, die, sag ich mal, mit drei Akkorden bestückt sind. So, ne?
D-A-G.
Genau.
Genius.
Entschuldigung.
Und das ist halt,
ja.
Wie würdest du da rangehen an diese Frage überhaupt der Qualität?
Ja. Gerade den Kenanya, den du jetzt nennst, an ihm kann man das sehr gut erklären. Kenanya war der Erste, den David einsetzt, um den Musikdienst aufzubauen in Israel. Da wurde ja das levitische System umgestellt, weil der Tempelgottesdienst eingeweiht werden sollte. Und er setzt erstmal Kenanya ein und bei ihm sagt, denn er verstand sich darauf. Mhm. Er war der Anleiter beim Gesang, denn er verstand sich darauf. Das ist der einzige Leiter, der tatsächlich eingesetzt wurde wegen seiner musikalischen Qualität. Was mir aber auffällt, ist, der kommt nur einmal vor. Den eigentlichen Dienst, den eigentlichen Aufbau machen Asaf, Heman und Jedutun. Und sie werden uns vorgestellt als Leute, die musikalisch sind und Seher, die prophezeien und weissagen im Auftrag des Königs. Das heißt, sie haben geistliche Arbeit geleistet und sie sind die eigentlichen Säulen. Und da kann man sehen, der Musiker, der in seinem Herzen, in seinem Blut Musik pulsiert, hat einen Auftrag in der Gemeinde, aber nicht den der Leitung. Denn wir haben einen Musikdienst, sondern wir haben einen Dienst in einer Gemeinde, der musikalisch ist. Das heißt, es geht eigentlich um die geistliche Leitung, die Qualität. Und das ist eine Sache, das müssen wir uns als Russlanddeutsche auch sagen. Wir haben viel zu häufig den besten Musiker zum Leiter in der Gemeinde gemacht und nicht den geistlichsten Musiker.
Also muss es aber ein geistlicher Musiker sein oder könnte es auch einfach ein geistlicher Mensch sein?
Das ist natürlich von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich, da muss man hineinschauen. Ich sag mal so, wenn jetzt die Musiker in der Gemeinde nicht so, das ist immer sehr schwer zu sagen, jemanden als geistlich zu beurteilen, aber man merkt, manche haben eine Geistliche, die sehen den Dienst, die sehen den Menschen, die sehen die Gemeinde, die sehen das Evangelium und nutzen Musik für diese Dinge. Und in ihrem Reden geht es gar nicht so sehr um die Qualität der Musik, sondern um die Qualität des Dienstes. Man kann das schon erkennen und auseinanderhalten, ne? Ohne jetzt irgendjemanden, der wirklich voll musikalisch ist, zu nahe zu treten. Nicht jedem ist das Gleiche gegeben. Der Musiker hat seinen Auftrag, aber die Verantwortung in der Gemeinde muss jemand haben mit einer geistlichen Perspektive. Und wenn das in den Musikern, praktizierenden Musikern keiner ist, dann ist es nur richtig, dass das jemand aus der Ältestenschaft übernimmt. Mhm. Egal, ob er Musiker ist oder nicht. Mhm. Und da muss eine gute Beziehung sein, von gegenseitigem Respekt. Und dass nicht der Musiker sagt, du hast ja keine Ahnung von Musik, was willst du mir sagen? Ich weiß schon. Und der Pastor nicht sagen, du hast keine Ahnung von der Bibel. Ich sag dir, wo es lang geht, ich weiß schon.
Also das wieder Liebe quasi das Stichwort.
Liebe, ne? Und Gemeinschaft, gegenseitiger Respekt und gemeinsam einen Weg zu finden. Ich finde das so gut, wenn Gemeinden sich dann hinsetzen und sagen, komm, wir verschriftlichen mal unser gemeinsames Verständnis. Das verbindet. Ich habe auch Gemeinden erlebt, da hat dann der Predigerrat das Gemeinsame, in Anführungsstrichen, Verständnis zusammengeschrieben und den Musikern vorgelegt, so machen wir das jetzt. Ja. Und das hat für Zwietracht und Unruhe gesorgt. Nicht, weil was da falsch war, sondern weil das nicht miteinander war. Und die Leute, die schon Jahrzehnte geistlich in der Musik arbeiten, die wurden gar nicht gefragt nach ihrer Perspektive auf die Sache. Sie konnten nicht mitarbeiten, sie konnten auch nicht lernen von den Denkweisen der anderen und so weiter. Und deswegen ist eine ganz, das ist so die Sache, Musiker in der Gemeinde müssen geleitet werden. Nicht nur Musiker, auch Jugendleiter müssen geleitet werden und so weiter. Nicht einfach, mach mal dein Ding, wenn es schief läuft, sage ich schon. Das können wir uns einfach nicht leisten. Wenn wir gucken, wie wichtig die Bibel, die Musik für die Gemeinde ist, und ich habe versucht, das mit dieser theologischen Gewichtung mal ein bisschen zu zeigen, das sind ja Aufträge und Aufgaben, die der Leitung der Gemeinde ja obliegen. Sie wollen ja verkündigen, sie wollen ja, dass jünger gemacht werden, sie wollen, dass Gemeinschaft entstehen. Und wenn man Musik aber einfach nur als ein musikalisches Phänomen abstempelt, das halt gut gemacht werden muss, dann passiert das schon alles. Dann kommen wir auf den Holzweg. Und das ist leider viel zu häufig passiert. Und es ist auch manchmal sehr schwer, diese Gesinnungen in Menschen zu ändern. Ausbildung spielt tatsächlich auch eine große Rolle. Wer jetzt zum Beispiel theologisch ausgebildet ist, ohne dass Musik eine große Rolle in der Theologie spielt, der wird einen schwereren Zugang haben dazu. Wenn jemand musikalisch ausgebildet ist, ohne eine biblische Integration davon zu haben, dann wird alles auch immer durch die Musikbrille beurteilt. Und dann spricht man mit unterschiedlicher Sprache über die gleiche Sache. Mhm. Da ist immer eine Möglichkeit, zusammenzukommen, aber das ist nicht so einfach.
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Doch. Kannst du ruhig nochmal stellen.
Doch, eigentlich schon.
Okay.
Auch doch in die Richtung, ja.
Ja, also das ist, du hast die Frage nach Qualität gestellt. Da will ich nochmal hingehen, ja?
Ja.
Die Rolle von Qualität. Wir sagen Qualität und unser Kopf geht sofort hin. Mendelssohn, achtstimmig, und Harmonien und, ne, und so weiter. Also sagen wir, okay, westliche Musik, Kultur, Höchstleistung, das ist Qualität. Moment. Hat David wirklich daran gedacht, als er gesagt hat, spielt schön?
Wahrscheinlich nicht.
Wir interpretieren plötzlich unsere persönliche Meinung von bester Musik in einen Text hinein, der das gar nicht sagt. Gar nicht sagen kann. Da gab es doch keinen Mendelssohn, noch lange nicht. Das Prinzip dahinter ist richtig. Wer in der Gemeinde spielt, der soll das können. Weil es ist schon schwer, musikalisch in einer Gemeinde vorwärts zu kommen, wo die Musiker nicht wissen, wie ein Akkord gegriffen wird oder auseinandergehen und so weiter. Aber ich mag diesen Begriff von angemessener Exzellenz. Das, was Gott gegeben hat, so gut wie möglich einzusetzen. Und wenn du Profimusiker hast, finde einen Weg, von ihnen zu profitieren. Aber mach sie nicht zu Leitern, sonst werden sie einen Musikdienst aufbauen, der ein Musikverein ist in der Gemeinde. Weil sie nichts anderes im Kern kennen, selbst wenn sie Christen sind. Hilf ihnen zu verstehen, es geht hier um eine Gruppe, die jüngerschaftlich unterwegs ist und einer Gemeinde dient. Und zwar nicht nach den Regeln von klassischer Musik oder von Perfektion in der Musik, sondern von Exzellenz im Dienst. Und die Musik muss der Exzellenz des Dienstes entsprechen. Für einen Chor bedeutet das zum Beispiel, so gut die Musik zu vermitteln, dass die Botschaft bei den Menschen ankommt. Die kommt bei den Menschen nur dann an, wenn sie in meinem eigenen Herzen angekommen ist. Also probe ich nicht nur Noten, ich probe Textverständnis, ich rede über, was sagt der Text zu mir, was lerne ich über meinen Gott, damit ich aus den wirklichen eigenen Erfahrungen das auch singen kann. Und dann ist die Musik nur noch das Vehikel, dass wir so weit aufpolieren, dass hier nicht dem Text im Weg steht und bestenfalls natürlich auch den Text verstärkt und auch unter die Haut bringt. Ne, da wollen wir ja hin. Aber haben wir einen ganz anderen Grund fürs Proben. Wir proben, weil die Botschaft sonst nicht ankommt, die vor uns berührt hat. Und so muss man ganz anders im Chor umgehen. Zum Beispiel, die Exzellenz beim Lobpreis ist, wie gut können sie mitsingen? Wissen die Leute, warum sie mitsingen? Da geht es nicht darum, mit wie viel Finesse ich da meine Band zusammengestellt habe und welche Licks und was ich da alles so reingebaut habe, welche Hits ich gemacht habe und wie gut wir aufeinander abgestimmt sind. Das dient 5% der Gemeinde und denen wollen wir dienen. 95% der Gemeinde wollen einfach klar angeleitet werden. Mein Onkel erzählt eine Geschichte von irgendwo im Russischen, war er unterwegs in so einem Dorf und die Gemeinde sagt, wir haben lange Zeit darauf gewartet, jetzt haben wir unseren Musiker, der kann sogar Gitarre spielen. Und dann kommt da so einer und du merkst schon, der war die meiste Zeit seines Lebens auf den Straßen unterwegs. Fehlen schon 10, mit einer Gitarre, die 6-seitig war, aber er hatte nur 5. Und mein Onkel sagte sich, oi wei. wollen sie den ermutigen, was ist hier los? Und dann legt er los und spielt auch ein paar von seinen Liedern meinem Onkel vor. Ja? Und der Onkel dachte, oh ja, mir blutet gleich das Ohr. Er war musikalisch genug, um zu verstehen, das war nicht. Spielt schön, nach Psalm 33. Ne? Und dann ist er am Sonntag in der Gemeinde und dann steht dieser Mann auf, so wie er kann, mit seiner Klampfe und legt los und die Leute mit voller Inbrunst weinen und singen. Und hat Buße getan vor Gott. Er war der beste Musiker, den diese Gemeinde hatte und er hat Exzellenz abgeliefert. Das war Qualität.
Krass.
Wie würdest du sagen, geschieht denn am besten diese, also du meintest gerade, wenn die Band abgestimmt ist, wenn die Akkorde passen und so weiter und so fort, das ist alles richtig top, das wollen wahrscheinlich alle, aber das sind nur 5%. 95 ist dieses, dass die Gemeinde angeleitet wird, dass sie mitgenommen wird, dass sie die Botschaft verstehen, dass sie in die Anbetung geführt werden. Wie kann man das, oder wenn du jetzt sonntags auf der Bühne stehst, wie denkst du, kann man das am besten machen? Empfiehlt es sich zum Beispiel, vor den Liedern was zu sagen oder nicht?
Ja.
Wenn ja, wie hast du so Sachen, wo du dich vorher fokussierst, wie du denkst, wie man am besten die Gemeinde anleiten kann?
Genau. Wenn die Psalmen uns auffordern, Gott zu loben, geben sie uns immer einen Grund. Singt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig. Also mach das Gleiche. Ganz einfach. Wenn du ein Lied vorschlägst, sag den Leuten, warum die jetzt singen sollen. Manche Lieder beantworten diese Frage in sich selbst. Aber häufig hilft es uns, wenn der Leiter in uns zeigt, warum machen wir das Ganze jetzt. Abgedroschene Floskeln helfen inzwischen keinem mehr. Wir wollen jetzt Gott loben und aufstehen und singen und dann singen wir irgendein Lied, das soll das dann sein. Mhm. Und oft klappt das ja auch und das ist alles gut. Ich will das gar nicht zu klein reden, aber ich sage einfach, gib den Leuten einen Grund, dass sie bewusst mitsingen. Denn was die Lieder zu Lobpreis machen, sind nicht die Lieder, sondern die Gesinnung der Sänger. Und ich will, dass die Gemeinde bewusst mit einstimmt und sagt, ich mache das jetzt von meinem Herzen für Gott oder dem Nächsten, wenn das ein Lied ist, das quasi von der Ausrichtung zueinander singt. Die gibt es ja auch. Mhm. Die sind ja technisch gesehen kein Lobpreis mehr, weil wir ja zueinander singen. Aber im übertragenen Sinne kann man die auch als Lobpreis bezeichnen, weil Gott wird verehrt, wenn wir einander dienen, haben wir ja gerade drüber geredet. Mhm. Also würde ich sagen, ja, sag was davor, aber fang nicht an zu predigen und irgendwelche theologischen Dinge auszuarbeiten. Das einzige Ziel, das ich haben möchte, ist, dass die Leute wissen, warum sollen die jetzt singen. Mhm. Und das kann man auf zwei einfachen Weisen machen. Gib mir ein Thema des Liedes oder sag mir etwas über das Lied, das mir das nochmal frisch macht. Ne? Quasi wie so ein Spotlight, das auf einen bestimmten Aspekt des Liedes, weil Lieder sagen oft mehr aus als nur eine Sache. Mhm. Ne? Sag, okay, hier in diesem Lied sagen wir, im Chorus geht es darum, zack. Na, und so, verbinde das dann zusammen. Oder aber du zählst irgendwas über das Lied, dass das Lied in so einen gewissen Rahmen steckt. Ne? So wie ein Bild, das einen Rahmen bekommt. Und ein Bild wirkt im Rahmen halt anders, ne? Als wenn man es einfach so hochhält. Da kann man Entstehungsgeschichten erzählen zum Beispiel oder irgend so ein persönliches Erlebnis mit dem Lied. Mm. Nicht zu lang, immer ganz kurz, immer unter der Minute bleiben. Wir sind keine Prediger. Mm-hmm. Aufschreiben, wenn wir zu lange rumquatschen, was wir sagen wollen. Ne? Vor allem, liebe Lobpreisleiter, überlegt euch vorher, was eure letzten Worte sind, bevor der erste Ton erklingt. Wie oft haben wir was Tolles gesagt und dann schmeißen wir das Ganze in den Wortmatsch, bevor die Musik dann beginnt, weil wir nicht überlegt haben, wie wir enden wollen. Mm. Ihr wisst ganz genau, bei der Musik das Ende krönt, beim Reden auch. Das heißt, nicht nur, welche Idee willst du sagen, sondern was ist dein letztes Wort? Und übrigens, wenn du weißt, was deine letzten Worte sind, dann weiß die Band auch, wann sie einsteigen soll. Mm. Und dann kreiert er so einen Fluss, der auch eine gewisse Ästhetik hat, Kunst hat. Mm. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Thema der Qualität. Ne? So etwas schön zusammengebunden, das wirkt angenehm, das wirkt aus einem Guss, das nimmt Leute ganz anders mit, als wenn die dann so eine awkward Pause zwischendrin haben und so weiter. Da kann man jetzt noch viel ins Detail gehen, aber ja, das würde ich sagen, Leute singen dann, sollten dann mitsingen, wenn die bewusst mitsingen. Und das andere ist natürlich eine klare Anleitung. Na, dass du von vorne klare Einsätze gibst, dass du von vorne eine klare Melodiestimme immer zu hören hast, dass die Melodiestimme immer auf der Melodiestimme bleibt und nicht wechselt, damit die Leute, die ihr folgen, nicht auf einmal irgendwie sich im Tenor verlaufen. Oder dass die Adlib macht,
wenn man selber ergriffen ist, auf einmal Überstimme singt oder so, obwohl man vorne mit dem Mikro steht.
Da gibt es einfache Regeln. Ne? Ja. Wenn du mehrere Sänger hast, machst du einen zum Leadsänger, der muss auf Melodie bleiben. Alle anderen werden ein bisschen leiser in den Hintergrund gemacht und die dürfen machen, was sie wollen. Mm. Um dem Lied zu dienen natürlich, nicht um sich auszuleben, aber ich meine, weißt du, was ich sage? Ne?
Ja, ja.
Und wenn du merkst, die Gemeinde singt auch ohne dich, dann lass sie doch ohne dich singen. Dann kannst du auch mal was anderes machen. Mm. Ja? Aber viele Leute brauchen halt eine Stimme, der sie folgen können. Mhm. Frauenstimme, Männerstimme. Und wenn du es kannst, mach Frauen- und Männerstimme gleich. Und dann sollen die auch einstimmig singen. Weil dann hat jeder in seiner Frequenzlage etwas, wem er folgen kann. Mhm. Sehr intuitiv wird das, allein die Sache, macht die Liedstimmen ein Stückchen lauter als die anderen Stimmen und lass die konsequent einfach die Melodie singen. Das wird dem gemeinsamen Gesang, allein das kann dem gemeinsamen Gesang einen richtigen Schub geben. Ja, Leute singen besser mit. Ist eine kleine Einstellung, aber ich finde es so wichtig. Das muss natürlich mit dem Lobpreis, mit den Tontechnikern abgestimmt sein. Die müssen wissen.
Ja, klar.
Und wenn du beim nächsten Lied das wechselst, jemand anders leitet an, dann muss das der Tontechniker auch wissen. Hm. Aber das sind ja Details. Hallo, das kriegt man ja hin, wenn man miteinander reden kann.
Ja.
Das ist so eine vielleicht so
ja, sehr gut.
Ein Tipp aus der Praxisdose.
Ja,
also diese Qualität des Anleitens vor der Gemeinde muss ja im Grunde genommen dann ja auch geprobt werden. Ne? Also häufig scheitert es. Also ich glaube, viele machen sich Gedanken um das Lied an sich. Welche Akkorde machen wir, welches Vorspiel, keine Ahnung, was alles. Und das andere habe ich mich halt selber auch schon erwischt, dass ich dann während des Gottesdienstes noch sitze und denke so, okay, wie wollte ich das nochmal gleich sagen oder so. Und dann habe ich es nicht gut geübt oder so. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man üben sollte, ne? Dann die, genau welche Worte sage ich, also wo will ich hin mit dem Punkt, kommen auch, ne? Mhm. Aber wie übt man das am besten?
Wir üben oft unsere Songs, als würden wir eine Produktion für eine CD-Aufnahme machen. Ne, wir arbeiten an diesen Momenten dran und wir tun so, als wäre das eine Aufnahme. Da arbeitet man nämlich an dem, was während da drin passiert. Aber Leiterschaft passiert zwischen den Dingen. Das heißt nicht, während wir die Strophe spielen, die sowieso jeder kennt, und ich da was Tolles dann mache mit der Musik, sondern beim Einstieg in die nächste Strophe. Die muss klar sein.
Ja.
Beim Übergang zwischen den Liedern. Die Übergänge. Das ist was, wo Leiterschaft passiert. Und das muss man genauso proben. Das muss man sogar bei bekannten Liedern viel mehr proben. Warum spielst du 5 Minuten ein Lied, das ihr schon seit 20 Jahren spielt? Hallo, das könnt ihr doch schon. Aber ihr habt es noch nie mit dem Lied verbunden und zwischendrin was gesagt. Also übt, probt den Übergang.
Ja, ja, genau.
Dass der genauso sitzt wie der Rhythmus-Pattern bei, in der Strophe selbst. Und ich glaube, wenn man sagt, wir wollen also nicht nur Musik machen, sondern wir wollen gerade wenn man mehrere Lieder zusammen singt, ne, dann ist das besonders wichtig. Wir wollen Momente üben. Wir wollen selbst erleben, wie das sich anfühlt, wenn man da von da nach da geht. Brauchen wir da jemanden, der ein Instrument noch spielt? Machen wir da Ruhe? Wie viel Zeit darf ich mir da nehmen? Müssen wir schon mit dem Vorspiel anfangen, während ich noch rede? Und solche Dinge, das kannst du nicht einfach so vorher zu Hause. Das merkst du erst, wenn du es machst. In der Probe, wenn du keine Zeit dafür hast, wirst du da nie hinkommen. Also wir sollten immer das Loben proben. Weil am Ende wollen wir Lobpreis leiten und nicht Musik. Mhm.
Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich hätte noch viele Fragen. Ich glaube, ich muss langsam den Sack zuknoten. Tobi, hast du noch so vielleicht eine Sache noch auf dem Herzen? Dann möchte ich dir natürlich die Gelegenheit geben.
Ja, sag mal ruhig erst. Ich muss noch nachdenken.
Okay. Vielleicht, mich würde noch abschließend interessieren, das wäre jetzt so die letzte Frage von mir. Darüber hatten wir, glaube ich, auch kurz geredet, Tobi, ne, mit den Emotionen. Kannst du da kurz was zu sagen? Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage stellen soll. Irgendwie, Emotionen sind gut und wir haben sie. Sollen wir auf die Emotionen abzielen oder nicht? Wie ist das generell? Manchmal habe ich das Gefühl, manche lassen sich, nicht unbedingt die, die den Gesang anleiten, sondern die auch singen, dann zum Beispiel, keine Ahnung, ganz klassisch, dass man die Hände hebt oder was auch immer, dass man sich mitreißen lässt. Mhm. Andere wiederum finden das komisch. Keine Ahnung, dieses Emotionen und Singen, Emotionen im Gottesdienst, wie hast du da irgendwie ein paar Gedanken zu vielleicht?
Alleine wenn man vor einem Lied zum Beispiel was sagt und dann vielleicht schon die Musik einsteigt oder sowas.
Ja,
ne?
Genau.
Das kann ja auch schon so
absolut.
Denkst du, oh, willst du jetzt irgendwie emotional manipulieren oder sowas? Ne?
Das macht auch was mit einem.
Es macht sofort was mit einem. Ne? Genau.
Ist das nicht schön, dass Musik wirkt? Was für ein Geschenk.
Ja.
Manipulation ist nicht die Wirkung, sondern die Absicht. Mhm. Musik wirkt. Wenn ich dich zu etwas bringen will, was du von selbst nicht willst und was dir schadet, ist das Manipulation. Wenn ich dir durch eine Atmosphäre, durch eine Art Musik zu machen, helfe, dich in den Moment und in den Text und in die Stimmung des Liedes und der Wahrheit, die wir jetzt singen wollen, mit einzustimmen, dass du vielleicht zur Ruhe kommst, einen Fokus gewinnst auf das, was jetzt wichtig ist, ist das nicht Manipulation. Das ist einfach nur das Geschenk der Musik richtig angewendet. Das ist gute Haushalterschaft. Mhm. Na, manche haben Angst vor der Wirkung von Musik. Warum haben wir Angst vor etwas, was Gott geschaffen hat?
Gute Frage eigentlich.
Wir sollten Angst haben, dass wir es falsch anwenden. Ja, aber das ist nicht pauschal die Musikproblematik, sondern wir. Wir sind das Problem, weil unser Herz ist sündig, die Musik ist nicht sündig. Wir sind sündig und wir nutzen Musik zu sündigen Zwecken. Deswegen müssen wir uns immer selber prüfen. Der Vorwurf der Manipulation, nur weil Musik dich bewegt, ist ein Vorwurf gegen die Natur von Musik. Musik soll dich bewegen. Sonst würden wir reden. Und selbst beim Reden versuchen wir, durch rhetorische Mittel eine gewisse Emotion zu vermitteln. Mhm. Wenn das schlimm ist, dann müssten wir eine Stimme reden lassen. Die einen Roboter. Und selbst das ist eine Emotion, und zwar Langeweile.
Oh ja.
Und meine Güte, das ist ja eine Kriminalität. Musik ohne Gefühl ist ein Verbrechen. Denn es widerspricht dem, wozu sie da ist. Mhm. Wir haben auch nicht das Problem mit Emotionen mit Musik. Das haben wir nicht. Wir haben Probleme mit bestimmten Emotionen.
Okay.
Das heißt, je nach Kultur darf man zum Beispiel im Gottesdienst nicht melancholisch werden. Es ist ein Fest. Wir feiern einen Gottesdienst. Ja, da muss man frönen, da muss Jubel sein, da muss, na? Okay, aber Jubel, der übertreibt, wird wohin? Hysterie, Ekstase. Okay, es gibt eine Grenze. Ja. In manchen Kreisen, in russlanddeutschen Kreisen, gerade ist Melancholie völlig okay. Das heißt, bedächtig, ruhig, moll. Aber das kann auch zu Gefühlsduselei und zur Depression führen. Das ist einfach die Übertreibung dieser Emotion. Ne? Wir lieben auch Lieder, die uns da vorne bringen. Ne? Die uns dann Majestät zum Beispiel. Ne? Aber das sind Gefühle. Das kann aber auch dieses erhabene Gefühl kann aber auch zu Aggression führen, weil das ist das Gleiche, was oder zu Stolz und Macht und sowas. Ne? So, man kann da auch in eine Emotion kommen, die übertreibt. Also es ist nicht die Emotion das Problem, sondern die Übertreibung der Emotion. Und das Gleiche auch, ne, es gibt Lieder, die sind so schlafliedmäßig, die sind eher ruhig, eher besinnlich. Ne? Und das kann aber auch zu sinnlich werden, ne, dass man so ins Mikrofon reinhaucht und sowas, ne, als ob ich dir jetzt ins Ohr flüstere und so, wo man, das suggeriert dann schon Dinge und so weiter. Oder die sind einfach so müde und tragisch, dass die Leute einfach einschlafen. Und das ist ja auch verkehrt. Versteht ihr, was ich meine? Also jede Emotion geht in eine gewisse Richtung und dann muss man auch sagen, man kann sie übertreiben. Das ist erstmal grundsätzlich die Grundlage für meine Haltung zu Emotionen. Emotionen sind in der Musik notwendig wunderbare Diener, aber sie sind nicht die Treiber. In der Bibel heißt es, freut euch denn. Nicht freut euch. Oder jubelt, weil. Und somit geht es immer zunächst um die bewusste Entscheidung und auch das bewusste Drinbleiben. Warum mache ich das jetzt? Was sagt Gott jetzt zu mir? Und wir können uns durch Musik, ob es jetzt ins Melancholische oder Euphorische geht, in einen nicht nüchternen Zustand singen. Na, das ist nicht nur das Problem von charismatischen Hüpfern, die dann einfach zu fröhlich werden. Das kann auch sein, dass es einfach zu tränenreich wird oder zu mollig wird.
Dann oder durch viele Wiederholungen in Liedern.
Ja und nein.
Dass man
nein.
In so einen Zustand kommt?
Ja, das nicht. Weniger, würde ich sagen. Außer wir machen das jetzt wirklich 3-4 Minuten. Dann sage ich, okay, da beginnen wir langsam. Aber da kann ich gleich mal drauf zukommen, wie ich das bewerte. Ne? Wiederholungen an sich können sehr gut begründet sein. Ne? Zum Beispiel das Lied, wenn Friede mit Gott. Ne? Wie viel Worte hat der Chorus?
Mir ist wohl.
In dem Herrn.
6.
Mir ist wohl in dem Herrn. Und zwar immer und immer wieder. Und wie viel Töne hat die Melodie in den ersten 3 Phrasen? Mir ist wohl Herrn. Also das ist monotoner und wiederholungsmächtiger als jedes andere Lobpreislied, das wir auf dem modernen Markt haben.
Aber es beruhigt total die Seele tatsächlich.
Und es ist genau das, was es soll.
Sehr schön.
In den Strophen singen wir darüber, warum, was passiert, wenn Friede mit Gott, ob Stürme auch drohen von fern, da geht es um die Anfechtung von außen. Aber im Herrn haben wir Ruhe. Und du singst nicht nur die Wahrheit, du empfindest sie auch. Dein Herz kommt zur Ruhe. Du darfst erleben, worüber du singst. Also Wiederholungen und emotionale Wirkung von Wiederholung ist nicht das Problem. Ne? Und auch Jubelgesänge wiederholen sich ja häufig. Ne? Und dass man immer wieder mehr das Gleiche sagt, um auch quasi in diesen Jubel mehr und mehr einzusteigen. Aber es geht nie darum, auf ein gewisses Level von Emotionen zu kommen, sondern der Botschaft und diesem Moment sein Recht zu geben.
Ja.
Also wir zielen nicht auf emotionale Momente ab, sondern wir zielen Momente ab, wo die Botschaft, die bewusst gesungene Botschaft und die Emotionen zusammenpassen.
Ja.
Und da kommen Wiederholungen manchmal als Stilmittel in Frage. Es gibt aber gewisse Lobpreismusikstilrichtungen, die haben eine theologische Bewertung von Momenten, von emotionalen Momenten. Die sagen, wenn es sich nach einer bestimmten Art anfühlt, dann passiert Lobpreis. Dann sind wir in der Anbetung angekommen. Ja, und da würde ich sagen, da wird etwas hineininterpretiert, was theologisch-biblisch nicht haltbar ist. Na, und das schaut man sich an und dann wird mit viel Wiederholung, mit Aufbau, mit Breaks und mit langen Liedern. Es gibt Songs, die singen wir in 3,5 Minuten, die können andere 13 Minuten singen. Verstehen wir, was ich meine? Ich rede ja über diese Sache. Warum geht, warum machen die das? Für uns ist ein bewusst gesungenes Lied, wo die Emotion zu ihrem Recht kommt, das ist Lobpreis. Ja, aber es muss ein bewusster Vorgang sein. So sind wir geprägt und ich sehe das auch immer wieder in der Bibel so. Andere sehen tatsächlich den Lobpreis, der beginnt erst da, wo die Emotion überhand nimmt. Ja, und das Bewusste nicht mehr ganz so wichtig ist. Und genau da müssen wir rein. Nur weil aber das möglich ist, dass man das Bewusste verliert durch Musik, dass die Emotionen komplett aus der Sache rauszunehmen, das ist eine Überreaktion mit der Tendenz zur Gesetzlichkeit, weil da muss man Regeln aufstellen, die nicht mehr biblisch sind und die man auch biblisch nicht begründen kann. Mhm. Ja, als Nehemiah die Mauer fertig hatte, haben die alle, hat Esra das Buch gelesen und die haben alle geheult und Buße getan. Was sagt Esra? Nein, jetzt müsst ihr jubeln und euch freuen. Morgen dürft ihr weinen. Versteht ihr, was ich sage? Der hat ihm befohlen, ihr solltet eine positive Emotion, der Anlass gebietet Freude. Ja? Und das haben die dann das Volk auch gemacht. Die haben dann ein Fest gefeiert und so weiter. Ne? Aber es ging nicht ums Feiern. Es ging um die Freude über das Werk Gottes. Das Warum steht immer im Vordergrund. Emotionen haben einen guten Platz, sollten aber immer richtig eingeordnet werden.
Das ist alles sehr spannend, muss ich sagen, Johannes. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tobi. Ich habe ein paar neue Gedanken und Impulse bekommen. Ich fand es richtig gut. Vielen Dank dir. Wir haben das zum Schluss des Podcasts immer so, dass wir unseren Gast um einen Vers bitten, den du so unseren Zuhörern mitgeben darfst für die Woche beziehungsweise für die nächsten 2 Wochen. Hast du da etwas für uns?
Ja, jetzt muss ich durchsortieren. Ja. Was
nehme ich? Das hören wir öfters.
Was nehme ich jetzt? Ja, glaube ich auch. Klar, natürlich. Für mich ist der, wenn wir jetzt über Lobpreis und um Musikdienst in der Gemeinde sprechen, da gibt es einen Text im Psalm 34, der das für mich doch richtig zusammenfasst. Und ich versuche das jetzt tatsächlich einfach vorzulesen, ohne eine Predigt zu halten.
Kannst du das?
Aber ich werde trotzdem ein bisschen hinweisen, worauf ich meine. In diesem Text gibt es 3 Aussagen. Das ist einmal die Voraussetzung für gottgefälligen Lobpreis. Und die Voraussetzung beginnt immer bei deiner Beziehung mit Gott. Deswegen beginnt der Psalm im Psalm Vers 2. Preisen will ich den Herrn alle Zeit. Ständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Im Herrn soll sich rühmen meine Seele. Wir sehen hier, es ist eine bewusste Entscheidung. Ich will, meine Seele soll. Es ist beständig. Es prägt das Leben. Immer soll. Und es ist bemerkbar. Denn hören werden es. Das heißt, dieses Leben trägt nach außen. Dieses Lob ist für anderen hörbar. Dann ist die Aufgabe, hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Es gibt Leute, für die ist dieses Lob gedacht. Du musst deine Zielgruppe kennen und du musst sie erreichen, dass sie eine positive Reaktion auf diesen Dienst haben. Sie werden es hören und sehe ich was? Freuen. Das ist der Auftrag. Das müssen wir schaffen. Dass das Lob, das wir selbst aus unserer Beziehung mit Gott haben, die Leute erreicht und positiv erreicht. Und da spielt Musik eine Rolle. Dass wir sie nicht abstoßen und so weiter. Das eigentliche Ziel ist aber da nicht zu Ende. Die sollen sich nicht freuen, sondern Vers 4. Erhöht den Herrn mit mir und lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Das ist Gottes Einladung. Das ist der Grund, warum wir singen. Dass mehr und mehr einstimmen in das Lobgesang. Mission gibt es, weil es Anbetung noch nicht gibt. Wir sind nicht nur da, um einfach schöne Lieder zu singen, sondern weil es Menschen gibt, die noch nicht singen. Unter uns und da draußen. Also lasst uns bewusst Gott loben. Lasst uns so den Dienst machen, dass Menschen positiv erreicht werden, damit sie eingeladen werden, nicht zu einem Lied, sondern um Gott zu erhöhen. Und ganz bewusst seinem Namen, das ist das Bewusste, zu preisen.
Hammer, vielen Dank dir.
Amen. Bist du geschafft, ohne Predigt?
Mega.
Okay. Sehr gut. Amen können wir dann nur sagen.
Das war eine Stunde Vortrag.
War ja auch viel Text. Ne?
Ja, richtig gut.
Also wirklich vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du gekommen bist. Es war
danke,
super bereichernd.
Sehr schön.
Ich brauche gar nicht mehr viel sagen, weil der Appell war richtig gut. Das möchte ich so stehen lassen. Ich erinnere euch nur noch mal gerne an die beiden Links, die ihr in der Beschreibung finden werdet. Auf dem ersten könnt ihr gerne, wenn ihr Fragen direkt zu dieser Folge, zu Johannes, zum Thema habt, die da gerne stellen. Und den zweiten Link dürft ihr generell nutzen, um den Podcast einfach aktiv mitzugestalten. Vielleicht brennt euch eine persönliche, seelsorgerliche Frage auf dem Herzen oder ihr habt ein Wunschthema oder was auch immer. Dann lasst euch da raus. Genau. Und damit wünschen wir euch reichlich Gottes Segen und dass ihr einfach diesen Fokus, über den wir heute geredet haben, bei der Anbetung, dass ihr den wirklich habt. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen.